Immo, der Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien. Mal süß, mal bitter. Immer prickelnd.
Hallo, liebe Limo-Fans. Der Projektentwicklermarkt schwächelt weiter und mit ihm weiterhin große Teile der Immobilienwirtschaft. Auch wenn der deutsche Hypo-Stimmungsindex im Moment leicht nach oben zu gehen scheint, es gab zarte Hoffnungen auf Besserung, aber die haben sich bislang nicht erfüllt. So zumindest das Ergebnis des Development Monitors des Research-Unternehmens Bulwiengesa. Felix Embacher ist der Spiritus Rector dieser Projektentwicklerstudie. Er ist Head of Research and Data Science beim Unternehmen. Unter anderem möchte ich von ihm wissen, ob der Development Monitor Überraschungen hervorgebracht hat, wie sich die Finanzierung verändert. Wächst die Bedeutung der Speckgürtel um die großen Städte, wo doch Projektentwickler immer mehr aus diesen verschwinden?
Tendenziell sind die Unternehmen eigentlich eher wieder bestrebt, ihre Mitarbeiter zurück ins Büro zu holen. Nicht an 5 Tagen die Woche, aber zumindest die 3 Kerntage sind eigentlich Usus. Und ob man dann für die 2 Homeoffice-Tage, die da übrig bleiben, täglich 1,5 Stunden Pendelei in Kauf nehmen möchte, da glaube ich, wird der ein oder andere dann auch zurückschrecken.
Mein Name ist Dirk Labusch, ich bin Chefredakteur des Fachmagazins Immobilienwirtschaft.
Bereit für die Immobilienwelt von morgen? Das Fachmagazin Immobilienwirtschaft bietet reichweitenstarke Medienangebote zur Expo Real, der internationalen Fachmesse für Immobilien und Investitionen. Wir sind als Fachmedium des Jahres 2024 ausgezeichnet. Nutzen Sie diese erhöhte Aufmerksamkeit für Ihre Mediaplanung. Unsere individuellen Mediapakete zur Expo Real finden Sie unter mediacenter.haufe.de/Immobilien.
Ja, Herr Embacher, ich grüße Sie ganz herzlich.
Guten Tag, Herr Labusch. Grüße zurück.
Ja, heute am heißesten Tag des Jahres um 14 Uhr, das ist unsere Aufnahmezeit, ist es vielleicht nicht so ganz einfach, diesen Podcast zu machen, aber ich bin einigermaßen klimatisiert. Vorab mal zu Ihnen selber. Sie sind Immobilienökonom und sind Diplom-Geograf. Und das führt mich zu meiner ersten Frage. Wie sieht denn Ihr Bezug zur Immobilienbranche eigentlich aus? Sind Sie ein Mann der Zahlen oder haben Sie auch tatsächlich zu jedem der einzelnen Bereiche, mit denen Sie sich befassen, zu den Playern dort, gibt es da persönliche Kontakte? Ich habe gelesen, Ihr großes Steckenpferd sei das Mikrowohnen. Darüber reden wir heute nicht. Aber wie ist es mit der Projektentwicklung?
Der Projektentwickler sind einfach von Bulwiengesa ein ganz wichtiger Kundenbereich und auch ein Adressat von vielen Marktanalysen, die wir machen. Wir haben ja auch, und das ist vielleicht so ein bisschen meine persönliche Historie, ich bin zwar zum einen mal ein Zahlenmensch, bin aber auch ein Beratermensch, ich viele Jahre als Analyst, Gutachter gearbeitet habe, hunderte Projektentwicklungen begleitet, immer in der Phase entweder vor Projektstart oder zu Projektstart, um eben das ganze Thema Machbarkeit, Exit-Chancen und dergleichen zu beleuchten oder wenn es eben um die Fragestellung ging, Fläche sucht Nutzung beziehungsweise Nutzungsmix, dann war ich da einer, der bei Bulwiengesa eben ganz viele Projekte über die es insgesamt 17 Jahre durchbearbeitet hatte. Mhm. Oder wenn es eben ums Thema Transaktion geht. Und da sind wir natürlich auch mit den Projektentwicklern dann insofern immer in Kontakt, dass wir letztendlich die Investmentgutachten schreiben. Und darüber sind natürlich über viele Jahre dann auch das große Netzwerk gewachsen, von dem wir heute profitieren.
Sie sind ja auch schon seit Anfang der Nullerjahre bei Bulwiengesa, wenn ich das richtig weiß. Das heißt, es ist auch nicht wirklich Ihre erste krisenhafte Zeit, in der Sie Studien machen. Wobei am Anfang gab es diese Projektentwicklerstudie, glaube ich, noch nicht, oder?
Also ich bin eingestiegen bei Bulwiengesa in den Nullerjahren, allerdings in der zweiten Hälfte, 2006, 2007.
Aber ich bin ehrlich gesagt mitten in der harten Zeit.
Ja, genau. Also ich bin mitten in der Krise in die Immobilienwirtschaft gekommen. Hatte ich mir auch anders vorgestellt, aber kann man sich halt nicht aussuchen, wenn man mit dem Studium fertig wird. Ne? Mhm. Aber es ist eigentlich auch gleich ganz heilsam, wenn man so eine Phase mitmacht. Ich glaube, viele derjenigen, die jetzt so irgendwie 10 Jahre Berufserfahrung haben, für die ist es die erste Krise und da fällt es dann auf einmal aus einem heiteren Himmel. Bei mir ist es jetzt irgendwie die zweite oder dritte Krise, die ich mitmache. Da weiß man dann auch, dass die Trendwende dann auch einfach in dem Fall jetzt ein bisschen länger dauert und das Tal etwas tiefer war, als man es vielleicht vorab erwartet oder erhofft hatte. Aber irgendwann geht es da wieder raus und den einen oder anderen, ja, Lichtstrahl sehen wir jetzt inzwischen auch schon wieder.
Ja, können wir gleich nochmal drauf. Wie hat sich denn die Teilnahme von Unternehmen entwickelt bei der Studie? Ich gehe davon aus, dass die Teilnahme weniger rege wird, wenn Unternehmen nicht so viel Positives mehr zu berichten haben.
Naja, also das eine ist, über wie viele Projekte und Projektentwickler wir berichten. Das andere ist die Frage, wie viele auch mit uns im aktiven Datenaustausch sind.
Das meine ich ja,
genau. Ja, also der aktive Datenaustausch, der ist tatsächlich angewachsen, weil wir halt auch erst vor 2 Jahren diesen Weg vom Fokus auf die A-Städte auf ganz Deutschland dann eben auch diesen Switch gemacht haben. Und dadurch steigt natürlich dann einfach auch die Anzahl der relevanten Projektentwickler. Und jetzt aktuell sind wir bei knapp 200, mit denen wir eben den Datenaustausch machen.
Ja, das ist ja wirklich eine erkleckliche Nummer. Ich komme deswegen drauf, wir reden ja heute auch über diesen Development Monitor, von dem Sie auch schon gesprochen haben. Da gibt es einen Webinar auf YouTube zu sehen. Und da haben sie am Ende doch intensiv dafür Werbung gemacht, dass man auch ja dabei bleiben möge und dass vielleicht auch andere dazukommen. Befürchten Sie, dass da Unternehmen abspringen? Ja, ich meine, Insolvenzen werden sich bemerkbar machen, wobei diejenigen, die mit Ihnen zusammenarbeiten, die sind wahrscheinlich davon nicht bedroht.
Ja, es ist immer so ein bisschen schwer, hinter die Kulissen zu schauen. Ich meine, es gab auch im letzten Jahr oder auch Anfang dieses Jahres ein paar Insolvenzen, die mit Sicherheit relativ überraschend kamen. Da waren auch Datenpartner in unserem Transparenznetzwerk dabei, wo man das von außen her vielleicht nicht vermutet hätte. In der Regel sind das aber tatsächlich die größeren Projektentwickler, wo auch ein bisschen mehr finanzielle Stabilität dabei ist. Und insofern hoffe ich jetzt einfach mal, dass der Grund Insolvenz nicht der treibende ist, um dann in Zukunft bei unserem Datenaustausch nicht mehr mitzumachen. Nein, also letztendlich profitieren wir alle davon, wenn wir da eine gewisse Transparenz im Markt haben.
Ich habe mir oft die Frage gestellt, welche Bedeutung Developer eigentlich für den Markt haben. Also sind sie die Ersten oder die Letzten, bei denen Marktveränderungen ankommen? Wahrscheinlich hängen sie doch sehr stark am Tropf der gesamtwirtschaftlichen Lage und auch der politischen Rahmenbedingungen. Wie würden Sie das einschätzen?
Also für mich sind die Projektentwickler ein ziemlicher Frühindikator, wie es der Immobilienwirtschaft geht. Weil Projektentwickler sind mit ihrem Geschäft per se relativ risikoreich natürlich unterwegs, weil sie einfach einmal einen hohen Fremdkapitaleinsatz haben, weil sie eine Realisierungsphase haben, in der alles Mögliche passieren kann, von Preissteigerungen bis über irgendwelche unerhofften Funde naturschutzrechtlicher oder archäologischer Belange oder was auch immer auf so einem Grundstück passieren möchte, Baukostensteigerungen. Also sprich, immer dann, wenn etwas passiert, was auf die Immobilienwirtschaft Auswirkungen hat, dann sind die Projektentwickler da tatsächlich relativ früh und relativ heftig davon betroffen. Gleichzeitig sind sie natürlich auch diejenigen, die in Aufwärtsphasen auch wiederum stark profitieren. Wir hatten ja in den vergangenen Jahren hatten wir auch Phasen, wo sich Grundstücke binnen Jahresfrist um 20-30% verteuert haben, an Wert hinzugewonnen haben. Und das haben die natürlich auch mitgenommen. Also es ist halt einfach ein hoch interessantes, aber auch riskantes Geschäftsfeld, was man da mit der Projektentwicklung macht.
Wenn wir mal auf die Studie jetzt kommen, die wir jetzt sicherlich nicht im Detail besprechen werden. Dazu kann man die Zahlen ja nachlesen oder nachschauen, auch bei Ihnen auf der Website. Was man feststellen kann, ist, dass es bei Projektentwicklungen jetzt keine Trendwende zum nur Positiven gibt. Im Gegenteil, sagten Sie ja auch, das ist der Titel Ihrer Studie, keine Trendwende, im Gegenteil. Tatsächlich geht ja, so haben Sie es ja herausgefunden, die gesamte Projektfläche deutschlandweit im ersten Halbjahr um etwa 7% zurück. Hat Sie selber irgendwas überrascht an dieser Studie besonders?
Naja, so überrascht von den Ergebnissen war wenn nicht wirklich, erst auf den ersten Blick. Ne? Im zweiten Blick kann man aber natürlich schon auch feststellen, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen zynisch, aber es ist auch nicht weiter runtergegangen. Ne? Also 7% Projektfläche, wenn man ein starkes Jahr 2020 aus der Betrachtung eben verliert und ein relativ schwaches Jahr 2028 dann mit reinnimmt, sind die 7% klingen viel, hätten auch mehr sein können vom Gefühl her. Weil 2020 war natürlich noch ein Jahr, in dem unglaublich viel fertiggestellt wurde. Also insofern ist es von der Erwartung her vielleicht gegenüber dem Resultat her, so dass man eben sagen kann, ja, es hätte auch schlechter laufen können. Über die einzelnen Segmente hinweg schaut das Ganze natürlich wieder ein bisschen anders aus, weil das meiste, was uns ja irgendwie so interessiert, sind so diese ganz großen Nutzungsarten. Also sprich, und auch das, was auch für den Endverbraucher vielleicht relevant ist. Also gerade was passiert im Wohnungsmarkt zum Beispiel. Mhm. Und da sind wir jetzt schon bei -9%.
Ja, genau.
Ja, und das zeigt dann eben schon, dass es eben Segmente gibt, die krisenresilienter sind und Segmente gibt, die weniger krisenresilient sind.
Das Thema Logistik hat mich da in dem Zusammenhang ja schon überrascht, dass es da auch einen Rückgang gibt. Auf der anderen Seite, wenn man sieht, dass die gesamtwirtschaftliche Lage ja durchaus nicht gerade wunderbar stabil ist, überrascht es mich auch wieder nicht so sehr. Aber es ist schon verrückt, weil Logistik, Immobilien waren noch auf der letzten Exporeal waren sie noch das Darling jedes Investors.
Ja, also gesamtwirtschaftliche Lage ist das eine. Wir haben ja auch gesehen, dass das Thema Vermietungsumsätze im Logistiksegment deutlich nach unten gegangen ist.
Ja.
Man darf jetzt auch nicht vergessen, das ist auch alles einfach eine Frage des Volumens. Also wir haben jetzt hier über 50 Millionen Quadratmeter, die wir im Logistiksegment im Rahmen unseres Development Monitors hier berichten. Mhm. Das ist schon relativ viel Fläche. Das ist fast genauso viel Fläche, wie wir über Wohnen berichten.
Ja.
Und eine prozentuale Veränderung da im kleinen Bereich, wir reden hier über 3-4% gegenüber dem der vorherigen Auswertung. Das heißt, es ist immer noch sehr, sehr viel Projektfläche, die in Deutschland im Logistiksegment gebaut wird.
Ja, okay. Ja, ich glaube, das muss man ganz gut zusammenrücken. Also wir bleiben nochmal kurz dabei, dass sich das Projektvolumen ja reduziert hat, gesamt gesehen über sämtliche Assetklassen. Um 7% seit Stichtag 31.12.23. Auf der anderen Seite hat sich, und so liest man das jetzt, die Stimmung im deutschen Hypo-Index etwa verbessert. Gut, das ist erstmal nicht unbedingt wahrscheinlich ein Widerspruch, weil das eine spiegelt die Lage wieder, das andere die mögliche Zukunft. Könnte es sein, dass wenn die Stimmung besser wird, wir das im nächsten Monitor sehen?
Also Sie haben schon richtig ausgeführt, ne? Der deutsche Hypo-Immobilienklimaindex ist ein Sentiment-Indikator, das ist ein Frühindikator, so ein bisschen wie der IFO-Geschäftsklima-Index, in dem Fall jetzt für die Immobilienwirtschaft. Da werden Immobilienprofis gefragt, wie sie ihre aktuelle und ihre zukünftige Sicht auf die jeweiligen Segmente eben sehen. Ne? Und
ja.
Das Interessante ist tatsächlich, dass wir in dem Klimaindex eben immer so einen Vorlauf von 3-6 Monaten haben. Und wenn die Barometer in den einzelnen Nutzungsarten jetzt gerade nach oben gehen, dann wäre die Erwartung, dass natürlich auch die Immobilienwirtschaft nachzieht. Andererseits, wir sehen jetzt auch, dass die Zinswende wahrscheinlich ein bisschen langsamer abläuft, als wir das vielleicht im Frühsommer noch erwartet hatten, weil einfach die Inflation noch relativ hartnäckig ist im Euroraum. Und die Immobilienwirtschaft hängt nun mal am Tropf der EZB und an den Zinsen, gerade die Projektentwickler, umso mehr noch.
Ja, klar.
Und insofern wird sich dann vielleicht auch das Thema Projektentwicklungen, Baustarts ein bisschen weiter hinten rauszögern. Aber wir haben bei den Baustarts einen so starken Rückgang gesehen gegenüber den Jahren 2021, 2022, dass es tiefer eigentlich fast nicht mehr runtergehen kann. Sprich, wenn wir dann da wieder Zuwachsraten haben, dann wird es im Ergebnis dann trotzdem noch unterhalb des Niveaus von 2021, 2022 sein. Auch wenn dann eben mehr gebaut werden sollte als heute.
Ja, ich hatte gerade eine Podiumsdiskussion in Frankfurt, wo mir die Stadtoberen dann was erzählt haben über ihre Misere. Und Frankfurt ist ja nur ein Beispiel für andere Städte, für die Situation im Land. Es war, glaube ich, auch Teil dieser Studie, dass in den letzten Krisenjahren das besonders die Eigennutzer, wenn man mal vom Wohnen spricht, das Volumen in den eigenen Städten hochhielten. Das waren auch die städtischen Wohnungsbaugesellschaften. Aber jetzt inzwischen sehe ich ja nun auch da gar nichts mehr. Es hängt alles an, wenn wir sagen, es hängt an der wirtschaftlichen Gesamtsituation, das ist eine Sache, aber es hängt auch wahrscheinlich am Thema Förderung, oder? Wie sehen Sie das?
Ja, Förderungen sind natürlich das eine, ne? Die richtigen Förderprogramme mit den richtigen Volumina zum richtigen Zeitpunkt für die richtigen Player, ne? Und dann auch mit einer Verlässlichkeit.
Genau.
Also es hat ja keiner was davon, wenn Förderprogramme nur sehr kurzfristig dann verfügbar sind, wenn die Volumina so knapp kalkuliert sind, dass dann binnen 24 Stunden der Fördertopf schon wieder aufgebraucht ist.
Genau.
Das haben wir ja alles gesehen.
Ja.
Und letztendlich, ob jetzt privatwirtschaftlicher Projektentwickler oder kommunaler Projektentwickler. Natürlich hat der kommunale Projektentwickler, der für einen Eigenbestand letztendlich baut, einen ganz anderen Fokus. Ne? Dem geht es mich darum, den Ertrag dann auch sofort zu sichern. Aber natürlich wird auch der kommunale Projektentwickler von knapper Gehalt in den öffentlichen Haushalten ein Stück weit limitiert. Und auch hier haben wir das ganze Thema der Baukostensteigerung, der so sehr hohen Bauauflagen. Also das wirkt in den genauso hinein. Der große Unterschied ist eben, dass er das Immobilie danach halten kann und nicht verkaufen muss. Dafür hat er dann halt das ganze Thema natürlich der Bewirtschaftungsrisiken. Die sind jetzt beim Neubau vielleicht nicht so relevant, aber gerade jetzt im Bestand Sanierungsthemen haben wir natürlich das dann wieder mit hohen Unsicherheitsfaktoren belegt. Aber ich glaube, wir werden da tatsächlich ein Stück weit einen Paradigmenwechsel sehen. Die Kommunen bzw. die kommunalen Projektentwickler werden da ein Stück weit in die Bresche schlagen, das ein oder andere Grundstück dann eben entwickeln, was eigentlich mal von den Privaten angedacht war. Das wird aber nicht das große Wohnungsproblem, was wir in den Städten haben, lösen. Also die Idee-Illusion braucht man sich auch nicht hingeben.
Und ich frage Sie jetzt nicht, wie eine Lösung aussehen könnte. Also die Projektentwickler, die ziehen sich aus den A-Städten zurück, ganz deutlich. Interessant auch, dass sie sich aus den B-Städten teilweise ja zurückziehen. Und ich frage mich dann, wenn sich alle zurückziehen und die wahrscheinlich jetzt hier tatsächlich die Politik nichts tut, dann sehe ich keine Lösung, weil der Bestand allein wird es nicht richten können. Sie sprachen eben vom Paradigmenwechsel. Ich sehe diese Notwendigkeit, dass man ihn herbeiführt, aber ich sehe nicht, wie er herbeigeführt werden kann. Wahrscheinlich musste irgendwie ein Leidensdruck noch zunehmen. Sie werden jetzt auch keine Idee ad hoc haben.
Nee, letztendlich ist es immer ein ganzes Maßnahmenbündel, was man da ansetzen müsste, um wirklich wirksame Ergebnisse zu erzielen. Ne? Das fängt bei Kleinigkeiten an, Bauauflagen von Brandschutz über Stellplatzschlüssel. Genau. Ja, ja. Wir haben das ganze Thema und jetzt in dem Fall will ich mal was Positives sagen, ne? Hier das Thema mit der Genehmigungsfiktion, dass eben, wenn die Kommune binnen 3 Monaten nicht einem Bauantrag widersprochen hat, dieser dann auch in einigen Bundesländern, wenn ich da richtig informiert bin, als genehmigt gilt.
Genau.
Das sind ja alles schon Maßnahmen, die in die richtige Richtung gehen, ne? Abschreibungsthemen werden mit Sicherheit noch ein weiterer Punkt. Ich glaube, die Maßnahmen sind alle bekannt. Man muss sie halt einfach auch umsetzen. Und wir stehen natürlich immer noch mit der Immobilienwirtschaft in der öffentlichen Wahrnehmung ganz oft als die bösen Buben oder die bösen Mädchen halt im Raum. Mhm. Dagegen geht's natürlich auch anzukämpfen, aber dagegen zu argumentieren und zu sagen, es ist nicht, man ist nicht unsozial, wenn man Wohnraum schafft. Ganz im Gegenteil. Mhm. Und gerade wenn es Entwickler sind, ob jetzt kommunal oder privatwirtschaftlich, die auch ein nachhaltiges Interesse an der Immobilie haben, dann müsste eigentlich jeder bei der Politik willkommen sein, denn der löst eines der drängendsten Probleme unserer Zeit, nämlich die Wohnraumverfügbarkeit. Und ein wesentliches Element, was wir natürlich schon auch sehen, was den Wohnungsdruck ein Stück weit nehmen kann, das ist einfach die Größe einer jeden Wohnung und die Effizienz der Wohnung. Mhm. Hier sehen wir ja schon, dass es in die richtige Richtung läuft. Ne? Der Anteil der kleinen Wohnungen an den Fertigstellungen bzw. an den Baugenehmigungen steigt seit Jahren in den großen Städten.
Das stimmt, ja.
Und das wird definitiv so aufrecht zu erhalten sein, wenn man eben eine nachfragegerechtes Wohnungsangebot erschaffen möchte. Und ich meine, nachfragegerecht bedeutet ganz oft einfach Bezahlbarkeit auf die Gesamtkosten bezogen.
Genau. Jetzt frage ich mich natürlich, inwieweit das Thema Homeoffice den Projektentwicklern hilft, insofern als die Attraktivität der Speckgürtel ja steigen müsste. Vielleicht gehen die jetzt von den Städten raus. In die Gürtel, weil Mitarbeitende nicht mehr jeden Tag ins Büro kommen müssen. Haben Sie dazu auch eine Analyse?
Also da sehen wir eigentlich aktuell eher einen gegenläufigen Trend. Ne? Die großen Unternehmen, wenn man anfängt bei den großen Tech-Companies im Silicon Valley bis hin zu den Konzernen in Deutschland, die rufen ja eigentlich alle ihre Mitarbeiter wieder zurück ins Büro. Natürlich wird das nicht in der gleichen Form stattfinden, wie wir das vor der Pandemie gesehen haben. Die Homeoffice-Quote hat sich einfach nachhaltig auf einem anderen Niveau gefestigt. Aber tendenziell sind die Unternehmen eigentlich eher wieder bestrebt, ihre Mitarbeiter zurück ins Büro zu holen. Nicht an 5 Tagen die Woche, aber zumindest die 3 Kerntage sind eigentlich Usus. Und ob man dann für die 2 Homeoffice-Tage, die da übrig bleiben, täglich 1,5 Stunden Pendelei in Kauf nehmen möchte, da glaube ich, wird der ein oder andere dann auch zurückschrecken. Beim Büro haben wir tatsächlich halt eine Situation, die ist relativ paradox, weil wir so einen in so einen komplett zweigeteilten Markt hineinlaufen. Wir laufen einmal in eine Situation bei den sehr hochwertigen Büroimmobilien rein, die ESG-konform sind, die wunderbare Rahmenbedingungen für die darin beschäftigten Menschen bieten. Dort haben wir weiterhin relativ hohes Investoreninteresse. Wir haben hier gute Vermietungsaussichten. Demgegenüber haben wir halt einen Büromarkt, der durch Immobilien gekennzeichnet ist, die hinsichtlich ihrer Standorts Schwierigkeiten haben, aber vor allem aus der Immobilie heraus Schwierigkeiten haben.
Interessant ist wirklich, was mit diesen ganzen vielen alten, nicht zu nutzenden Büroimmobilien noch passiert.
Ja.
Das ist sicher noch, aber es ist nicht unser Thema heute. Aber jetzt lass uns nochmal 3 Takte sagen zum Thema Finanzierung. Ich habe gelernt, auch über Ihren Monitor, dass eben die Finanzierung von Projektentwicklung nach wie vor herausfordernd ist und auch herausfordernder bleiben wird. Was ziehen jetzt Developer da für Konsequenzen raus?
Es hat sich ja das grundsätzliche Zinsniveau für die Projektentwickler erhöht. Wir haben ja vor der Zinswende hatten wir ja sehr, sehr hohe Anteile in der Projektfinanzierung mit Mezzanin-Kapital. Das ist jetzt aktuell deutlich nach unten gegangen. Mhm. Der Eigenkapitalanteil muss steigen. Gleichzeitig wird dann das Fremdkapital dann eben auch deutlich teurer. Dadurch wird dann auch das Eigenkapital, die Verzinsungsanforderungen teurer. Also eigentlich kommt man aus der Situation aktuell nur heraus, wenn man schon relativ tiefe Taschen hat und zum Zweiten eben Freunde hat, die man mit ins Boot holen kann und dann eben als Joint Venture Partner gewinnt. Ansonsten ist das momentan keine erfreuliche Situation.
Wenn ich Sie jetzt nochmal fragen darf, also vorsichtiger Optimismus oder für die Zukunft oder eher, warten wir mal ab. Ich meine, natürlich sind Sie, für einen Statistiker ist das Thema Glaskugel, glaube ich, das Schwierigste. Aber sehen Sie Licht am Ende des Horizonts?
Also es gibt definitiv einige Parameter, die ein Licht am Horizont begründen lassen. Ich meine, also die Zinswende ist eingeleitet. Sie wird vielleicht ein bisschen langsamer stattfinden als die Zinswende Richtung nordwärts gerichtet. Mhm. Aber sie ist eben eingeleitet. Also man hat hier an der Stelle definitiv wieder ein Szenario, dass die Projektentwicklungsfinanzierung etwas günstiger wird. Das ist schon mal sehr, sehr große Hoffnungsschimmer. Dann haben wir natürlich, gerade wenn wir jetzt mal über den Wohnungsmarkt sprechen, haben wir in den Fundamentaldaten, also sprich der reinen Wohnraumnachfrage, natürlich ein sehr großes Argument, um davon auszugehen, dass dies dann auch in steigende Mieten, sinkende oder eher niedrig bleibende Leerstände münden wird, was einfach für den Wohnungsmarkt dann ein ausschlaggebendes Element sein wird, das auch Projektentwickler, die damit Geschäft machen wollen, dann auch wieder dieses Wagnis in Kauf nehmen, Baustarts zu tätigen. Mhm. Und dann haben wir, und das ist auch nochmal ein wichtiges Element, wir haben mittlerweile ja auch eine gewisse Stabilisierung bei den Baukosten. Also wir hatten ja Phasen 2021, 2022, teils auch noch Anfang 2023, wo die einzelnen Baumaterialien unglaublich stark im Preis geschwankt sind. Mhm. Und auf so einer stark schwankenden Basis kann ich keine verlässliche Kalkulation erstellen.
Ja.
Seit einigen Monaten laufen jetzt die Baukosten bei eigentlich allen wesentlichen Baumaterialien seitwärts. Das heißt, die sind zwar in Summe etwas höher als vor der Pandemie, klar, aber sie sind es zum Beispiel auch im Mai 2024 gegenüber dem Vorjahr um 2,4% zurückgegangen. Und sie laufen halt seitwärts. Und das ist das Entscheidende, weil damit kann ich als Projektentwickler wieder kalkulieren, verlässlich kalkulieren. Und wenn ich das jetzt zusammennehme, also ich habe bei den Zinsen so einen leichten Hoffnungsschimmer, dass es besser wird auf mittelfristige Sicht. Wir haben Baumaterialien, die wieder kalkulierbar sind. Ich habe eine Fundamentalnachfrage, die sehr stark ist. da müsste dann eigentlich auch mittelfristig dann das ausreichen, um auch den Wohnungsbau wieder ein Stück weit zumindest anzukurbeln. Also zumindest das von diesem sehr, sehr niedrigen Niveau ausgehend, das wir eben aktuell haben. Es wird nicht ausreichen, um die vorherigen politischen Ziele von 400.000 Wohnungen jährlich dann zu bedienen. Das keinesfalls, nein. Aber wir werden vielleicht wieder ein bisschen mehr Aktivität feststellen, als wir eben aktuell feststellen.
Aber ich denke, der Druck auf die Politik, hier Lösungen zu schaffen, der steigt ja auch enorm. Vielleicht hat das auch irgendwelche Konsequenzen. Schauen wir mal. Am Ende, Herr Embacher, geben wir Ihnen wie immer in unseren Limo-Folgen eine Limo aus. Und ich verbinde das mit einer Frage, mit wem Sie denn gerne eine trinken würden. Muss nicht der Immobilienbranche angehören, kann fachfremd sein, kann auch gestorben sein. Wir machen alles möglich. Haben Sie eine Idee?
Oh, ich würde gerne eine Limo mit Kamala Harris trinken, um zu erfahren, wie sie es schaffen will, im November Donald Trump zu schlagen und ja, wie dann ihre Politik aussieht, wie sie unsere transatlantische Freundschaft aufrechterhalten will. Ich bin da guter Dinge, dass sie da gute Antworten hätte. Ja. Aber ich glaube, das ist schon eines der großen Ereignisse in dem Jahr, was weichenstellend sein wird.
Ja, ich danke Ihnen sehr. Mit Donald Trump wollte noch keiner eine trinken. Das ist interessant. Wir hatten ein paar Mal Barack Obama. Das zeigt aber auch schon, wie alt unsere Limo ist. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, Herr Embacher, und freue mich auf ein Treffen auf der Expo Real oder wann immer. Bis bald.
Bis bald, Herr Lausch. Herzlichen Dank.
Ja, wir werden sehen, wie sich die Lage der Developer in den nächsten Jahren verändern wird. Stirbt der Entwickler, der auch Risiken eingeht, aus, dann stirbt ein wichtiger Teil des Unternehmertums. Auf der anderen Seite glaube ich nicht, dass Kommunen ihre Wohnungsnot nur mit den staatlichen Wohnungsbaugesellschaften lösen können. Es wird sehr interessant sein zu beobachten, was weiter passiert. Bleiben Sie uns auf jeden Fall gewogen. Limo gibt es immer montags auf allen Podcast-Kanälen, Apple Podcasts, Spotify und Co. Mit einem ganz herzlichen Dank an die Technik, Severin Gauthier und Nico Usbeck. Bis zum nächsten Mal, euer Dirk Labusch.
Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Zisch von Haufe Immobilien. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie doch einfach den Podcast in Ihrer Podcast-App.